Wir sind ja im Matthäusevangelium, wir haben vom Kapitel 10 diesen ersten großen Abschnitt ja behandelt, haben aber den letzten Vers ausgelassen. Den möchte ich heute lesen, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das ist eine der gigantischsten Aussagen, die unser Herr Jesus in der ganzen Heiligen Schrift macht. Und zwar, ich habe aus dem Grund eigentlich auch, weil das sind Grundsätze, habe ich das jetzt grundsatzmäßig aufgebaut. Man muss eins dazu sagen, es ist ja interessant, wenn die Bibel sagt, dass wir Gläubige klug sein sollen wie Schlangen. Und ich denke, man kann jetzt über den Vers runterreden, so wie es oft gemacht wird, einfach erbaulich drüber runterreden, aber das bringt gar nichts. Und zwar, wir müssen verstehen, das ist geistlich einfach eine Notwendigkeit, was Gott wollte, wie Gott denkt. Und darum habe ich auch die Grundsätze. Wenn wir das nicht verstehen, da kann man noch so treu sein, noch so ein liebes Gotteskind. Irgendwann, wenn hier das Fundament nicht klar ist von den Grundsätzen her, wird man weggeschossen. Der Teufel ist ja gnadenlos, der schießt einen weg. Und aus dem Grund ist es hier wichtig, dass wir hier das uns in Ruhe ansehen. Das Erste, was hier die Bibel sagt, er sagt, er sendet uns wie Schafe. Jetzt muss man sich nicht einfach vergegenwärtigen. Wissen Sie, die Bibel ist kein poetisches Buch, sondern sie ist die Sammlung zentralster Wahrheiten. Und sie sagt hier jetzt zum Beispiel, dass der Herr Jesus selber uns wie Schafe zu den Wölfen sendet. Das heißt, es ist der Wille Gottes, dass wir Gotteskinder inmitten von Wölfen sind. Das muss man sich ja einfach vergegenwärtigen. Es ist der Wille Gottes, dass wir Gläubige umzingelt sind vor lauter Menschen, von denen die Bibel sagt, sie sind Wölfe. Das muss ich einfach vergegenwärtigen. Dann verliert man manche Illusionen, auch manche heile Welt. Es gibt keine heile Welt. Sondern es ist hier ein Kampf auf Leben und Tod, wenn man gläubig geworden ist. Und aus dem Grund möchte ich auch hier dann Johannes 10 lesen, Auszüge draus. Weil hier ist praktisch der Schlüssel. Der Jesus redet ja hier über die Tür zu den Schafen und sagt ganz klar, er ist die Tür zu den Schafen. Und dann sagt er in Vers 4, wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Muss ich einfach vergegenwärtigen. Man kann jetzt hier einfach über den Vers philosophieren, aber es ist eine zentrale Wahrheit, dass die Bibel sagt, Schafe, und damit meint sie die Gläubigen, die Wiedergeborenen, haben bestimmte Merkmale. Und das Merkmal eines Schafes, wenn es sich richtig verhält, ist, dass es ihm nachfolgt und dass sie die Stimme des Hirten kennen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Stimme des Hirten ist letztendlich das Wort Gottes. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Vom Wort Gottes aus folgen wir dem Herrn Jesus nach, so wie er sagt, das sind Schafe. Wisst ihr, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt sehe, wie sich die Welt verändert hat vom Zeitgeist her. Wo ich ein junger Mann war, da war die Welt bürgerlich, konservativ, normal. Großteil von dem, was heute läuft, ich habe mir jetzt in letzter Zeit einmal die Leute angeguckt, ich sage es mal so, da ist so ein Degenerationsprozess, eine Verderbtheit und ein Kaputtsein bei den Leuten, das gab es noch vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, gab es das nicht. Es war undenkbar, dass sowas geschehen könnte. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Die Schafe folgen immer dem Hirten. Sie folgen immer seiner Stimme, immer sein Wort. Das heißt, der Hirte verändert sich nicht, das Wort Gottes verändert sich nicht. Das, was um uns herum läuft, ob die Wölfe jetzt freundlich lächeln oder ob sie uns angreifen und wirklich es auf Leben und Tod geht, wie in der Verfolgung, spielt keine Rolle. Aber eins ist immer klar, wir sind Schafe und für uns gilt nur, was der Jesus sagt und es ist nur interessant, was sein Wort sagt und der Rest interessiert nicht. Es muss klar sein, der Zeitgeist hat nie eine Auswirkung auf uns. Wisst ihr, ich kann nie sagen, das ist jetzt überholt, dass zum Beispiel die Bibel sagt, die Frau sei dem Mann untertan, ich verbiete der Frau das Lehren. Das ist Wort Gottes, das ändert sich nicht durch den Zeitgeist. Wenn das vor 50 Jahren klar war und heute sagt die ganze Welt, es ist alles anders, dann spielt das keine Rolle, es interessiert niemand. Wieder, das Wort Gottes ist immer gleich. Und das ist jetzt ganz wichtig. Er sagt Schafe und er sagt, er sendet uns, die Schafe, zu den Wölfen. Und er sagt klipp und klar, hier, Schafe sind die, die ihm folgen und seine Stimme hören. Die aufs Wort Gottes hören. Wenn du jetzt weitergehst, dann siehst du etwas, das ist hervorragend, wie das vom Herrn dargestellt wird. Er sagt zum Beispiel in 9, wenn jemand durch mich hineingeht, er ist nämlich die Tür, wird er gerettet werden. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Ich möchte es einmal vereinfacht sagen. Ich kenne jetzt die Christenheit seit 45 Jahren von links aus und nach rechts aus. Ich kenne fast alle Kreise, ich kenne fast alle Richtungen, ich kenne fast alle Bewegungen. Ich kenne kirchengeschichtlich die ganz große Strömung. Ich habe mich mit dem Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe jetzt wieder längere Zeit mit den Katarer beschäftigt. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal ungeschützt, vor Gott her ist zuerst einmal ein zentraler Punkt wichtig und alles andere ist zweitrangig. Bin ich ein Schaf oder bin ich kein Schaf? Das heißt, ein Schaf ist laut diesem Vers nur jemand, der durch die Tür eingegangen ist, durch die enge Pforte. Es ist nur jemand, der wiedergeboren ist, der gerettet ist, dem der Jesus die Sünde vergeben hat. Jetzt kommt der nächste Punkt. Was dann das Schaf macht, ob es dann dem Hirte folgt, ob es der Stimme des Hirten gehorsam ist, das ist eine andere Sache. Aber selbst das Schaf, wo dem Hirte nicht unbedingt gehorsam ist und nicht unbedingt aufs Wort Gottes hört, solange es nicht abgefallen ist, ist ein Schaf. Das muss man einfach sehen. Und wenn dann ein Schaf nicht auf die Stimme des Hirten hört, ihm nicht nachfolgt und der Wolf es zerfleischt, dann ist selber schuld. Aber eins ist klar, es gibt diese Rechtgläubigkeit, wo man davon ausgeht, nur wenn jemand denkt wie wir, dann ist er vor Gott gerettet und in Ordnung, die gibt es nicht. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Ein Schaf ist jeder, der durch die Tür, durch der Jesus eingegangen ist, der wieder geboren ist, der gewaschen ist in Jesu Blut, der Gotteskind ist. Das ist immer Fakt. Das ist ein Schaf. Das gefällt unserem Perfektionismus nicht. Das ist auch klar. Aber ich sage es mal so. Es muss jeder Rechenschaft geben vor Gott, was er tut. Und es gibt Dinge, wenn man dem Lamme nicht folgt und nicht auf die Stimme hört, dann ist ein Untergang oder ein Abfall vorprogrammiert. Das muss man auch ganz klar sehen. Aus dem Grund wollen wir ja Leute sein Schafe, die sich ganz streng letztendlich an der Hirte halten und sein Wort ist unser Kriterium. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn man jetzt weiter liest, die Bibel erklärt dann, dass sie in Vers 10 die Schafe Leber im Überfluss haben sollen. Das heißt, das Schaf ist jemand, der lebt vom Herr Jesus, von seiner Gnade, von seinem Wort, vom Wirken seines Heiligen Geistes, von diesem geistlichen Leben, das unsichtbar ist. Und er lebt nicht von den Dingen dieser Welt. Die Welt ändert sich so schnell. Wisst ihr, ich weiß nicht, was die Welt uns in den nächsten paar Jahren bringt. Wenn ich sehe, was in den letzten paar Jahren war, Katastrophe, weil da kann alles passieren. Da muss man einfach nüchtern sachlich sein. Er sagt, die Schafe leben vor ihm, weil er der gute Hirte ist. Und dann kommt ein zentraler Punkt. Er sagt, er lässt sein Leben für die Schafe. Er sagt, es gibt bloß eine Herde, bloß ein Hirt. Und sie werden meine Stimme hören. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das Schaf ist einfach vom Grundsatz her jemand, der die Stimme des Hirten hört. Und diese Leute, ich lese uns nur der Vers 27 dazu, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach, das Prinzip. Ich kann nicht über Schafe reden, ohne dass das geklärt ist, was ein Schaf ist. Und diese Schafe, die sendet er ganz gezielt mitten unter die Wölfe. Jetzt können wir sagen, warum lässt der Herr Jesus das zu, dass wir mit den Wölfen uns auseinandersetzen müssen, dass wir uns im Beruf mit den Ungläubigen auseinandersetzen müssen, dass wir dauernd mit Sünde zu tun haben, dass der Teufel uns dauernd angreift. Es ist einfach so, die Bibel sagt klipp und klar, wir sind das Licht inmitten der Finsternis. Und weil er die Finsternis erreichen will, sendet er das Licht, das heißt die Schafe, einfach mit rein in die Finsternis. Das ist unser Auftrag, das muss man einfach sehen. Und in Offenbarung 5, Vers 5 bis 10, das ist ja diese große Anbetung in der Offenbarung, wird das Lamm nochmals erklärt, der Löwe von Juda. Und dann sagt die Bibel, Plötzlich steht hier in Mitte des Thrones ein Lamm wie geschlachteter Herr Jesus. Und auch die ganze Gebete in Vers 8, die dreht sich eigentlich immer nur um eines. Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Zuerst einmal herrschen über die Sünde. Schon mal ein Zentralpunkt. Das heißt, ein Schaf ist einfach erlöst durch den Herr Jesus und ein Schaf hat letztendlich auch Sieg über die Sünde. Das ist der Normalfall. Zweiter Grundsatz, der ein Schaf kennzeichnet, ist Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das Schaf ist grundsätzlich ein Gotteskind, es hat den Geist der Sohnschaft empfangen und ruft Abba, Vater. Es weiß, dass Gott sein Vater ist. Das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir über Schafe reden, muss das klar sein. Sie sind Gottes Kinder, gewaschen im Blut Jesu, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Sie sind Kinder Gottes. Sie gehören nicht zu dieser Welt, sondern sie sind ein absoluter Gegensatz zu Johannes 8, 44. Johannes 8, 44 ist der nächste Grundsatz, der ganz wichtig ist. Da sagt er selbst zu den frommen Leuten, das muss uns klar sein, auch fromme Leute, die nicht wiedergeboren sind, fallen hier drunter. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselbe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Bibel sagt ganz klar, die Schafe haben Gott zum Vater, die sind durch Jesu Blut erlöst. Die Wölfe, das ist jeder Nicht-Wiedergeborene, haben den Teufel zum Vater. Wisst ihr, man ist heute so humanistisch, dass man das den Leuten einfach nicht mehr sagt. Man ist so wunderbar, friedlich mit allem und will es alle recht machen. Die Bibel ist ganz einfach. Sie sagt klipp und klar, Wiedergeborene sind Schafe, Nicht-Wiedergeborene sind Wölfe. Wiedergeborene haben Gott zum Vater, Nicht-Wiedergeborene sind Kinder des Teufels. Das ist einfach Fakt. Lukas 4, 5, nächster Grundsatz. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Alle. Also auswandern nützt nichts. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das ist eine klare Aussage. Und der Jesus widerspricht nicht. Der Teufel beherrscht diese Welt. Der Teufel beherrscht die Wölfe und die Wölfe beherrschen unter der Zulassung Gottes diese Welt. Natürlich steuert Gott die Grundlinie der Weltgeschichte, aber viele Dinge sind ein Gericht, wo Gott einfach die Menschen dahin gibt und sie dem Bösen ausliefert, weil sie ihn nicht wollen. Dann kriegen sie halt das, was sie wollen, nämlich der Teufel. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wisst ihr, ihr müsst eins sehen. Wir haben so einen Mischmasch im Kopf oft vom Glauben, von Welt. Die Bibel ist an und für sich ganz krass. Licht, Finsternis, Gott, Teufel, wiedergeboren, nicht wiedergeboren, Kind Gottes, Kind des Teufels, Schaf, Wolf. So denkt die Bibel. Grundsätzlich, sie denkt nicht anders. Und sie sagt hier klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Es ist so, die Welt ist in den Klauen des Teufels. Das heißt, die Wölfe sind letztendlich die Spielwiese, wo Satan seine Sache tut. Matthäus 13, 38, wieder ein Grundsatz. Da haben solche Leute wie teilweise die Reformatoren haben entscheidende Fehler gemacht, zum Beispiel auch Calvin. Sie haben versucht, hier auf der Erde das wegzutun, haben versucht, das Reich Gottes vor der Wiederkunft Jesu aufzurichten. Das geht nicht. Matthäus 13, 38. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches, die Schafe. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen, sind die Wölfe. Merkt ihr? Ihr müsst mal einfach gucken. Guckt einmal immer nur, wenn ihr die Bibelstelle lässt, diese zwei Gegensätze. Die Bibel beschreibt es immer als totale, radikale Gegensätze. Es gibt hier keine Vermischung. Es gibt keine Vermischung. Man hat ja oft Angst, zu jemandem zu sagen, ja, soll ich den jetzt fragen, bist du wirklich gläubig? Ja, warum nicht? Wieso? Man tut dem doch keinen Gefallen, wenn man ihn im Glauben lässt, dass er ein Schaf ist und in Wirklichkeit ein Wolf. Also die Bibel geht immer davon aus, entweder oder. Wenn sie sagt, und das muss man sich einfach vorstellen, Wölfe sind Unkraut. Das ist brutal. Johannes 17, 14 bis 16. Immer diese zentralen Grundsätze. Schafe. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Die Bibel ist hier ganz klar. Sie sagt, wir werden nicht aus der Welt hinweggenommen werden. Wir können den Wölfen nicht entfliehen. Versteht, das haben die Mönche versucht im Mittelalter. Oder was Mittelalter? Hat 600 nach Christus angefangen. Haben sie Klöster gebaut und haben geglaubt, wenn sie Mauer hochziehen, ist die Sünde draußen. Am Schluss ging es im Kloster schlimmer zu wie in der Welt. Wisst ihr, das ist diese Narrheit. Herr Jesus sagt klipp und klar, ihr werdet nicht aus der Welt hinweggenommen werden. Das heißt zu Deutsch, ihr werdet die Wölfe nicht los. Es ist sein Wille, dass wir mitten im Bösen, mitten unter den Wölfen sind und dass wir uns hier durchsetzen müssen. Das ist einfach Fakt. Und das darf man nicht verleugnen. Man darf das auch nicht verdrängen. Das wäre fatal, weil der Herr Jesus geht davon aus, das ist der Normalfall. Und die Bibel sagt klipp und klar, er sendet uns zu den Wölfen. Das ist sein Wille. Das muss uns klar sein. Das ist nicht der Panne oder irgendeine Tragik, sondern das ist der Wille Gottes. Johannes 15, 19, auch ein Grundsatz. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Da steht Phileo. Sie würde es seelisch lieben. Will ihr aber nicht von der Welt sein, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Die Bibel sagt wieder klipp und klar, die Gläubigen gehören nicht zu der Welt, sondern zum Reich Gottes. Epheser 2, 6 sagt, unser innerer Mensch ist in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, wir gehören zu einer anderen Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Diese Welt ist in den Glauben des Teufels. Unsere Welt ist unter der Herrschaft Jesu Christi. Jetzt sagt die Bibel was klipp und klares, warum es sich überhaupt nicht der Illusion hinzugeben. Die Welt hasst uns. Die Wölfe hassen die Schafe. Normalfall. Warum? Es ist eigentlich einfach. Sie hasst uns nicht wegen irgendetwas, sondern sie hasst uns wegen Herrn Jesus. Sie würde uns nicht wegen irgendeiner Philosophie hassen, sondern sie hasst uns, weil die Welt der Herr Jesus hasst, weil der Teufel der Herr Jesus hasst. Johannes 10, 12. Der Mietling, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht, der Wolf raubt und zerstreut. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Da siehst du etwas, das ist ungeheuer wichtig. Jede Form von Religion ist vollkommen nutzlos. Entweder bin ich beim guten Hirte, beim Herr Jesus, der schützt mich auch den Wölfen gegenüber, oder ich bin ausgeliefert. Wisst ihr, ich lese viel auch geschichtlich, was bei den Gläubigen passiert ist. Wenn ich sehe, nur mal ein Beispiel, die Katholiken haben eine Stadt, es gab da eine Gruppe, die hieß die Katharer, sind auch bekannt als die Albigenser. Sie haben das Prinzip hier richtig erkannt, haben es aber überzogen. Die haben dann praktisch gesagt, die Welt hat gar keinen Wert mehr. Sagt die Bibel auch nicht. Sondern sagt, du musst hier vernünftig leben. Und dann sind die Katholiken gekommen. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du dich diesen Mietlingen, das sind die Priester gewesen, ein Papst, hast du dich anvertraut. Da haben sie Stadt umzingelt und die haben nicht gemacht, was sie wollten. Da waren vielleicht 50% solche Katharer, also in den Augen der Katholiker Ketzer, waren die auch Ketzer in gewisser Weise. Aber daneben waren Katholiker, treue Katholiker, die Rom treu waren. Dann hat der eine gefragt, hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir raus? Die haben ja keinen Stempel auf dem Hirn, wo draufsteht, ich bin ein Katharer oder ich bin ein römisch-katholik. Dann hat er gesagt, ist ganz einfach. Bringt sie alle um, der Herr kennt die Seinen. Steht, so ist ein Mietling. Er schützt die Seine nicht. Er schützt sie menschlich nicht, er schützt sie geistlich nicht. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, warum wir nur beim Herr Jesus Sicherheit haben, nur bei ihm zur Ruhe kommen und nur er uns vor den Wölfen schützen kann. Ein Mensch kann dich nie vor den Wölfen schützen. Das ist ein zentraler Punkt. Gott benutzt Menschen als Werkzeuge. Aber er allein ist der, der uns vor den Wölfen schützt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jesaja 35, das ist dieser heilige Weg ab 7. Die Bibel nennt ja in der Apostelgeschichte immer wieder die Wiedergeborenen, die Gläubigen, die Gemeinde, den Weg. Das sind die Menschen, die Jesus auf seinem Weg folgen. Und er sagt hier, der glutheiße Boden wird zum Teich, das dürre Land zu Wasserquellen. Das muss man sich einfach vorstellen. Dort, wo die Wölfe sind, ist glutheißer Boden. Dort, wo die Wölfe sind, ist dürres Land. Aber wenn man auf diesem Weg inmitten dieser Umgebung der Wölfe ist, dann hat man trotzdem Nahrung, dann hat man Sicherheit. Und dann heißt es, eine Straße wird dort sein, ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Wieder der entscheidende Punkt. Auf diesem Weg sind nur Gereinigte durch Jesu Blut. Das ist der wichtigste Punkt eines Gläubigen. Der Rest ist zweitrangig. Sondern er ist für die, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Die Bibel sagt, auf diesem Weg der Nachfolge kommt kein Wolf drauf, kein Raubtier. Das heißt, ich sage es jetzt einmal in meinen Worten, wenn du beim Herr Jesus bleibst, passiert dir gar nichts. Johannes 15 sagt zum Beispiel, ab Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an oder in mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Wisst ihr, da ist eigentlich eine ganz einfache Aussage. Sie sagt, in Christus zu bleiben, dauernd gereinigt sei durch Jesu Blut, dauernd der Stimme des Wortes Gottes zu hören, dauernd ihm zu folgen, ist dieser heilige Weg. Und die Bibel sagt, wer in ihm bleibt, ist auf dem heiligen Weg, dem passiert nichts. Wisst ihr, ich muss euch einfach vorstellen, in Christus hat der Teufel keinen Zugriff. Wisst ihr, und darum ist das Wichtigste, was ein Gläubiger wissen muss, das Erste, dass er wieder geboren ist, dass er Gottes Kind ist, und das Zweite, dass er lernt, wie man auf diesem heiligen Weg bleibt. Und so wird man auch durch die Endzeit gehen. Wisst ihr, ich bin halt tief überzeugt, wenn ein Gläubiger von seiner Seele gesteuert wird, von seinen Gefühlen, von seinen Vorstellungen, von seinen Bedürfnissen. Das ist ja Welt. Welt ist bedürfnisorientiert. Sagt dir jeder, der etwas verkaufen will, er sagt dir, du musst nur die Bedürfnisse der Leute wecken. Und der Teufel kennt die Bedürfnisse auch der Menschen und der Gläubigen und die kitzelt er. Aber wenn ein Mensch nach den Bedürfnissen geht, was er gern hat, die Bibel sagt, ihr werdet euch Lehrer aufhäufen, die werdet euch genau das predigen, was ihr gern hören wollt. Wisst ihr, ich kenne das. Man hört einfach gern, was einem gefällt. Die Bibel sagt das Gegenteil. Sie sagt hier klipp und klar, du musst praktisch der Stimme des Hirten zuhören. Du musst auf dem biblischen Weg bleiben. Du musst das, was die Bibel ganz klar sagt, das ist dein letztendlich Metier, wo du drin leben musst. Du darfst nicht nach den Bedürfnissen gehen. Wenn du nach den Bedürfnissen gehst, das ist in der Endzeit, wird es ja immer krasser, dann wird etwas passieren, dann werden dich die Wölfe zerfleischen. Und wenn du noch vor Gott Gnade hast, oder der Welt würde man sagen, wenn du Glück hast, dann hat sie dich bloß halb tot und du überlebst wenigstens noch geistlich. Aber wenn du Pech hast, fällst du ab und du wirst zerfleischt. Und das ist das Problem. Das heißt, ich muss nur ein Schaf sein und dem Lamm folgen, wohin es geht, und mich als Wort Gottes halten, und dann passiert mir nichts. Wenn ich das verlasse, kriege ich ein Problem. Wisst ihr, hier muss man ganz nüchtern sachlich sei. Jesaja 65, 25 zeigt nämlich, wie lange das geht. Das hattet alle Gläubige der gesamte Gemeindezeit. Und es werden alle Gläubige haben, bis das tausendjährige Reich anbricht, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht schaden, noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Bergen, spricht der Herr. Wolf und Lamm, merkt ihr was? Im tausendjährigen Reich, wenn der Jesus uns entrückt und wir dann mit ihm wieder auf die Erde kommen und im tausendjährigen Reich sind, dann ist Wolf und Lamm kein Problem. Da hat die Wölfe auch keine Macht mehr, weil der Teufel ja gebunden ist. Der Teufel ist ja dann gebunden für tausend Jahre. Und dann kann ein Lamm und ein Wolf nebeneinander weiden. Im tausendjährigen Reich werden die Gläubigen und die Ungläubigen relativ friedlich nebeneinander leben können. Aber, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, heute ist kein tausendjähriges Reich. Heute geht der Wolf nicht hin und geht mit dir auf die Wiese als Lamm und frisst mit dir Gras und er will Fleisch. Das heißt, er will dich zerfleischen. Das muss einfach klar sein. Heute haben wir Krieg. Heute haben wir das, was letztendlich die Bibel meint. Und das geht so lang bis Offenbarung 20, 11. Dort wird endgültig das geregelt. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und die Himmel, es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, es wurden Bücher geöffnet, ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das muss uns klar sein. Ein Wolf kommt in den Feuersee, ein Schaf kommt in den Himmel. Das ist der große Unterschied. Ich habe manchmal den Eindruck, man hat das alles zu kompliziert. Die Bibel ist hier völlig einfältig. Sie sagt klipp und klar, Schaf oder Wolf, Gott oder der Teufel, Licht oder Finsternis. Und da herrscht halt andere Regeln. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, das ist für mich fatal, wenn die Gläubigen beginnen, die Mittel dieser Welt auch in der Gemeinde anzuwenden, dann nehmen sie Anleihe beim Teufel auf, dann gehen sie hin und nehmen die Mittel der Wölfe, um die Schafe zu hüten. Das sind falsche Hirten. Und das zieht das Gericht Gottes auf sich. Das heißt, wir müssen uns einfach bewusst sein, ein Schaf hört auf die Stimme des Hirten, ein Schaf geht nach dem Wort Gottes, ein Schaf folgt dem Lamme nach seinen Regeln und nicht nach dem, was die Welt sagt. Und ich kann nur warnen, ich habe so viele Gemeinden und so viele Gläubige fallen sehr, wenn sie beginnen, nach ihren Bedürfnissen zu gehen. Wenn sie mal anfangen, was sie gern hören wollten. Wisst ihr, die Gemeindewachstumsbewegung, die ist einfach hingegangen und hat Marktforschung gemacht. Die hat einfach geguckt und hat gesagt, wir wollen einen bestimmten Typ von Mensch. Sie wollen einen Mensch, der bürgerlich ist, der reich ist, also reich im Sinne von wohlhabend, also dass er gut Geld hat, dass er nämlich sie zahlen kann, das war ihnen ganz wichtig. Dann soll er eine bestimmte Kultur haben, alle diese Dinge. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, was müssen wir tun, dass genau die Leute in unsere Gemeinde kommen? Wisst ihr, wie die Bibel das nennt? Hurerei. Anbietern um jeden Preis. Und die haben die Gemeinde gefüllt. Die haben Gemeinde mit 6.000, 10.000, 20.000 Leuten zusammengekriegt. Das ist kein Problem. Die haben einfach die Bedürfnisse der Leute erfüllt. Das ist die Hure Babylon. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr kommt dieses bedürfnisorientierte Denker in die Köpfe der Gemeinde hinein und je mehr fallen sie ab. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu ist genau das Gegenteil. Sie ist eine kleine Herde, sie ist verachtet, sie folgt dem Lamme, wohin es geht, sie glaubt nur das Wort Gottes, sie folgt nur dem Herr Jesus, sonst niemand nach, sie hält sich an seine Regeln. Wisst ihr, und wenn man das jetzt sieht, dann musst du sagen, gut, aber das ist ja schwer, inmitten dieser, wie soll ich sagen, teuflische Umgebung. Es ist schwer. Jetzt sagt die Bibel in unserem Text, und der Jesus ist ja hier ungeheuer seelsorgerlich, er sagt was ganz einfach. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das heißt, ich kann es nicht ändern. Aber jetzt sagt er darum, weil das nämlich so ist, seid klug wie die Schlangen. Ich habe mir das überlegt. Geh mal hin, auch zu den führenden Predigern und sag mir, was bedeutet es, klug zu sein wie eine Schlange? Ich kann euch jetzt so sagen, dass ihr keine vernünftige Antwort bekommen werdet. Wisst ihr warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. weil wir es nicht wissen. Und jetzt kommt Jakobus 1, 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, da steht doppelter Seele, unbeständig in allen seinen Wegen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn ich hier im Herr Jesus gehorsam sein will, dann muss ich zwei Dinge tun. Ich muss A, akzeptieren, dass es der Wille Gottes ist, dass er mich als Schaf mit unter die Wölfe sendet, dass ich das nicht ändern kann. Das ist einfach Fakt. Zweitens geht's nach seinen Regeln. Und er sagt, du musst klug sein wie eine Schlange. Warum sagt er wie die Schlange? Wer ist die Schlange? Teufel. Das heißt, du musst mindestens gleich raffiniert und gleich intelligent sein wie die teuflischen Leute deiner Umgebung. Du musst denen gewachsen sein. Du musst denen sogar überlegen sein. Können wir das? Nie im Leben. Keiner von uns ist in der Lage, das zu tun, weil die sind so hinterhältig und so raffiniert. Jetzt sagt er, da fehlt mir die Weisheit, mir auch, jedem von uns. Also was muss ich tun? Da muss ich zu meinem Jesus gehen und sagen, gib mir Weisheit, wie ich mich an meinem Arbeitsplatz benehme. Gib mir Weisheit, wie ich mich meinem Nachbar gegenüber benehme. Gib mir Weisheit, wie ich mich meiner ungläubigen Familie gegenüber benehme. Gib mir Weisheit, wie ich mich in der Schule benehme. Du musst praktisch um Weisheit bitten, ohne das hast du keine Chance. Diese Klugheit, die der Klugheit der Schlange überlegen ist oder zumindest gleichwertig ist, dass du die zurückschlagen kannst, die hat keiner von uns. Die brauchen wir von ihm. Also müssen wir zum Herrn Jesus gehen und das wie kleine Kinder erbitten. Und die Bibel sagt, du darfst nicht zweifeln, wenn du das bittest. Du musst einfach nehmen. Du darfst nicht zweifeln. Wisst ihr, ich habe Dinge erlebt, ich habe es schon oft erzählt, aber ich war 43 Jahre auf der Bank. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für Dinge kommen. Das ist verrückt. Ich hatte Situationen, wenn ich Ja sagte, habe ich mich versündigt. Habe ich Nein gesagt, habe ich mich auch versündigt. Habe ich nichts getan, habe ich mich auch versündigt. Was machst du jetzt? Da bist du erledigt. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt suche ich das kleinere Übel raus, das man hat Jesuiten. Sondern du musst was anderes machen. Du musst zum Herrn schreien, gib mir Weisheit, wie ich dieser Falle entgehe. Wie ich dieser, ich sag's mal, raffinierte List der Wölfe entkomme, dass sie mich nicht mitreißen. Und ich habe jedes Mal erlebt, dass er mich rausgeholt hat. Er hat jedes Mal eine Lösung gegeben. Genial manchmal. Unfassbar, wie das gegangen ist. Konnte man das überhaupt nicht vorstellen, aber er hat eingegriffen im letzten Moment. Ist er? Und von daher ist ganz wichtig, man muss akzeptieren, dass man ein Schaf ist und als Schaf mitten unter den Wölfen sein muss, ist der Wille Gottes. Aber man muss auch akzeptieren, dass man die Weisheit, dass man so klug sein kann, dass man denen ihre ganze teuflische Raffinesse ins Leere laufen lassen kann, dass man das nicht hat. Und dass man zu Jesus geht und zu ihm schreit um wirklich Weisheit, dass er die einem gibt. Wisst ihr, da hilft dir gar nichts. Wenn zu mir jemand sagt, oh Karl Hermann, ich sehe, was du für einen harten Job hast, aber der Herr bringt dich schon durch, hilft mir das. Entschuldigung, ich kann diese fromme Floskel teilweise nicht mehr hören. Sondern wenn der zu mir sagt, du bist in einer elenden Falle, die Wölfe gehen dir an der Gurgel, ich sehe schon, wie die Zähne an deinem Hals sind. Du hast jetzt nur noch eine Chance, schrei zum Herrn, dass er dich rettet. Das hilft. Und er rettet. Wisst ihr, da muss man einfach nüchtern sein. Sag mal, mir geht's drum, heute Abend jede Illusion zu zerstören über unsere Stellung in der Welt. Es ist brutal. Wenn die Leute sagen, du musst dich zu meinem Jesus bekehren, dann geht's dir gut. Das ist eine der frechsten Lügen, die es gibt. Wenn du dich zu meinem Jesus bekehrst, hast du zuerst mal Krieg. Nämlich mit der unsichtbaren Welt. Natürlich geht's mir insofern gut, dass ich weiß, dass ich ein Schaf bin, dass ich meine Sünde jederzeit reinigen lassen kann, dass ich Friede habe mit Gott wie ein Wasserstrom, dass ich was habe, was die Welt nicht hat, dass ich weiß, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Das ist wunderbar. Aber nirgends in der Bibel steht, dass Gott die Wölfe wegnimmt. Im Gegenteil, die sind da. Und jetzt sagt die Bibel, du musst jetzt praktisch diese Weisheit von Gott haben. Du musst praktisch wie eine Taube sein, trotz dieser Weisheit, Und zwar ohne Falsch. Matthäus 3,16. Das ist ein ganz wichtiges Bild der Bibel. Sie sagt, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Taube ist Bild für den Heiligen Geist. Und er sagt, du sollst jetzt praktisch ohne Falsch sein wie die Tauben. Und das zielt wieder auf eine ganz spezielle Ebene meiner Nachfolge, nämlich auf Römer 9,1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig, dass ohne Falsch wie die Taube zu sein, ist, dass mein Gewissen im Heiligen Geist sauber ist. Wenn das Gewissen nicht im Heiligen Geist wirkt, dann wirkt die Verklagung des Teufels, die braucht er nicht einmal beachten. Die spielt keine Rolle, sondern wenn du wirklich vor Gott in Christus bist, in ihm wandelst, im Lichte wandelst, dich reinigen lässt, dann muss dein Gewissen auch sauber sein. Wenn der Teufel dich verklagt, ist was ganz anderes. Das kannst du abwehren. Das ist dann der Geier, der dir die Gurgel zudruckt. Und er sagt, das hat eine ungeheure Wirkung. Apostelgeschichte 6, 8 bis 10, das ist der Stephanus. Stephanus ist ein typisches Schaf, das unter die Wölfe gesandt wird. Weißt, und du kannst nicht sicher sein, dass die Wölfe nicht, wenn es der Wille Gottes ist, dich körperlich töten. Aber sie können dich geistlich nicht töten. Und dieser Kampf geht darum, dass sie dich geistlich nicht töten. Stephanus haben sie getötet. Aber jetzt kommt was Ungeheures. Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Wisst ihr, das ist das, was die Bibel mit Taube meint. Es ist die Weisheit und die Wahrheit und die Ehrlichkeit letztendlich, die der Heilige Geist in mir wirkt und er wirkt es durchs Wort Gottes. Könnt ihr nachlesen in Johannes 16, 7 bis 14, wo die Bibel ganz einfach sagt, dass der Heilige Geist immer ins Wort Gottes hineinführt. 3. Johannes 4. Die Johannesbriefe spielen hier eine große Rolle in dieser ganzen Thematik. Und zwar, da sagt die Schrift, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ohne Falsch wie die Tauben heißt, dass ich in der Wahrheit im Wort Gottes zu Hause bin, dass ich ehrlich bin, dass ich nicht mit der Lüge lebe, ich benutze keine Notlügen. Wisst ihr, Notlüge ist Notschlachtung. Aber ich brauche nicht dumm sein, ich brauche nicht primitiv sein. Die Bibel sagt, du musst schlau sein wie die Schlange. Guck, das hat mich immer fasziniert. Der Menno Simmons, haben sie, solange er gelebt hat, haben die Katholiken ihn gejagt. Teufelfurcht. Sie haben ihn nicht erwischt. Und ich habe schon oft erzählt, es geht mir nicht aus dem Kopf. Er sitzt hier mit meinem jungen Bruder. Dann kommen die Soldaten und fragen ihn, hast du den und den gesehen? Und dann beschreibt sie ihn ganz genau, wie er ausgesehen hat. Die steht vor ihm und beschreibt ihn, wie er ausgesehen hat. Und sagt, hast du den gesehen? Er konnte ehrlich sagen, nein, der hat sich ja nicht selber gesehen. Er hat gesagt, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er hätte sagen können, ich bin's, aber so dumm war er nicht. Er hat bloß gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Und sind sie weggegangen. Gott hat sie verblendet. Sie haben ihn nicht erkannt. Wisst ihr, das ist Wahrheit. Hätte sie gefragt, ja, bist du Menno Simmons? Hätte er sagen müssen, ja. Er hätte die Wahrheit sagen müssen. Aber wenn sie fragt, hast du ihn gesehen? Konnte er ohne zu lügen sagen, nein, weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Er sieht ihn ja nicht. Sie haben gesagt, hier, also hier sitzt, hast du ihn hier gesehen? Er hat ihn ja nicht gesehen. Da war kein Spiegel, da war kein Bach, da war nichts. Er hat sich nicht gesehen. Wisst ihr, das ist dieses Geheimnis. Ohne falsch zu sein, vollkommen ehrlich, völlig wahrhaftig. Im Heiligen Geist, keine Lüge. Nur die Wahrheit, weil der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und letztendlich das Wort Gottes, Johannes 17, 17, ist die Wahrheit. Wenn man nach dem Heiligen Geist, nach dem Wort Gottes geht und der Stimme des Hirten gehorcht, dann ist man immer wahrhaftig, aber nicht plump, nicht dumm. Sondern man kann dann trotzdem mit dieser höchsten Weisheit die Gegner hinwegtun. Wisst ihr, die dämonischen Leute, man hat das auch. Da haben die Schergen einen Katholiker gejagt, Und der Jesuit hat ihm gezeigt, durch den Hohlweg kannst du ihn kommen. Oder zumindest hat es gewusst. Dann kamen die Schergen und haben gesagt, ist der hier durchgekommen? Und dann ist er hingegangen, die haben ja immer so Kutte, wo sie die Arme drin haben, hat er die Kutte genommen, hat seine Arme verschränkt, hat mit dem Finger seine Kutte reingezeigt und gesagt, hier ist er nicht vorbeigekommen. Das war eine bösartige, raffinierte Lüge. Ein Gläubiger hätte sagen müssen, ja, er ist hier vorbeigekommen. Die haben die Kutte reingezeigt und haben gesagt, hier ist er nicht vorbeigekommen. Merkt ihr den Unterschied? Es sind ja zwei Beispiele von Weisheit. Eine Weisheit ist vom Teufel, eine Weisheit ist von Gott. Und die Bibel sagt, du brauchst genauso eine fantastische, niveaumäßige Raffinesse, wenn es hart auf hart geht, wie die teuflische sie haben, aber in Wahrheit. Ohne jede Lüge. Gott wird dich erleuchten mit dem Heiligen Geist, was du antworten sollst. Es kam ein Gehilfe im Krankenhaus in Ebingen. Helmut Roth hat es oft erzählt, er war ein einfältiger Gläubiger. Und der Professor war ungläubig. Und dann haben sie wieder operiert und dann hat er den Brustkorb aufgemacht und sagt er, guck Mendle, hat er zu ihm gesagt, wo ist jetzt hier die Seele, siehst du sie? Und dann sagt er, Herr Professor, sehen Sie Ihren Verstand? das ist diese Weisheit vom Heiligen Geist, diese Weisheit, aber ohne falsch, ohne den zu beleidigen. Wisst ihr, und das ist das, was die Bibel will. Aber das haben wir nicht. Das müssen wir nur Entscheidung fällen. Dass wir nicht lügen, nicht zu bösen Mitteln greifen, nicht zu teuflischen Mitteln greifen, sondern nur erwartet, dass der Herr Jesus durch den Heiligen Geist uns so erleuchtet, dass wir mit höchster Weisheit jeder Falle entkommen. Das ist in dem Text eigentlich das Zentrum, was der Herr sagen will. Gell? Dann haben wir natürlich Johannes 14,6, wo die Bibel ganz klar sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jetzt kommen wir zu etwas, und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, wenn man unter den Wölfen ist. Johannes 3,20 sagt etwas, denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Er sagt, die Bösen, die Wölfe, hasset das Licht. Sie hassen die Wahrheit, sie hassen das Wort Gottes. Und ich sage es mal vorsichtig, ich kämpfe ja immer noch diesen verzweifelten Kampf, dass einfach die Gläubigen nicht mehr so gottlos sind, dass das Wort Gottes antastet. Wisst ihr, wenn du mal das Wort Gottes antastest, dann hast du bereits das Gleiche getan wie die Bösen. Weil du gehst dann hin letztendlich und nimmst ein Stück von der Wahrheit weg. Und hier hast du einfach was ganz Einfaches. Wenn die Welt letztendlich die Wahrheit hasst, wenn die Welt das Licht hasst und wenn die Welt das Wort Gottes hasst und wenn die Welt im Endeffekt auch das Wirken des Heiligen Geistes hasst, ist normal. Aber ich sage euch eines, wenn ihr Gläubige seht, die sagen, sie sind gläubig, vielleicht sogar Wiedergeborene, und ihr seht, dass sie nicht mehr der Stimme des Wortes Gottes gehorchen, dass sie rumtricksen mit dem Wort Gottes oder sogar Abstriche machen oder Dinge hinwegtun sogar vom Wort Gottes oder dass sie hier im Heiligen Geist nicht gehorchen wollen, dass sie nicht dem Lamme folgen wollen, wohin es geht, dann kann ich euch bloß einen Rat geben, sondert euch ab. Wie gesagt, klipp und klar, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, dann musst du dich absondern. Einfach Fakt. Weil es endet böse. Johannes 7, 7. Ganz wichtiger Punkt. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Wisst ihr, das gehört zum Lamm. Das Lamm ist ja am Wolf gegenüber, menschlich gesehen, völlig unterlegen. Aber ich muss als Lamm dem Wolf, dem Teufel, seine Leute ganz klar bezeugen, dass das, was sie tun, böse ist. Das hat der Herr Jesus getan. Er hat ihnen bezeugt, dass sie böse sind. Und der Kind Gottes bezeugt, dass das böse ist. Wisst ihr? Die Vernichtung einer christlichen Kultur, wo die Ehe aufgelöst wird und die Ehe keine Rolle mehr spielt, Ehe für alle, ist böse. Ich kann da jetzt nicht sagen, ja, ja, jeder soll nach seiner Fassung selig werden und dann fange die Kirche an, letztendlich diese andere zu segnen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, das ist eins der größten Gräuel, das es gibt auf dieser Welt. Das ist von Gott her ein Gräuel, ein absolutes Gräuel. Wisst ihr, und das ist das, wo die Bibel einfach uns ganz nüchtern sachlich sagt, die Leute, die zur Welt gehören, die hassen der Herr Jesus, die werden auch die Gläubigen hassen, ganz einfach, weil er ihnen bezeugt hat, was Wahrheit ist. Und in dem Moment, wenn wir ihnen bezeugen, dass das, was sie tun, böse ist, dann ist das vollkommen normal, dass sie einen Hass auf uns haben. Aber jetzt kommt wieder das Wichtige. Wie soll ich es bezeugen? Ohne falsch, wie die Taube, aber klug wie eine Schlange. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass ein Gläubiger plump oder primitiv sein soll. Im Gegenteil. Er soll mit Weisheit vorgehen. Ich sage oft zu den Leuten, manchmal müsst ihr warten, bis die Stunde kommt. Ich habe schon mal erzählt, ich hatte eine Urgroßstieftante. Das ist jetzt kompliziert zu erklären, wie wir verwandt waren. Aber wir waren sowas von kompliziert verwandt. Und ich bin jeden Samstag zu der Frau gekommen. Und die Frau war altledig, war nicht sehr zufrieden und hatte schon Frust. Und mir war es immer klar, irgendwann musst du ihr das Evangelium so bezeugen, dass sie weiß, was Sache ist. Und mir war klar, wenn ich jetzt primitiv, plump, einfach anfange, auf sie reinzureden, mache ich alles kaputt. Dann habe ich gebetet. Ich habe Jahre gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, gib mir Weisheit, wie ich mit dieser Frau umgehe. Wisst ihr, was passiert? Ich bin immer durch die Hintertür reingekommen. Sie hat einen Blumenladen, bin ich durch die Hintertür reingekommen. Und in dem Moment, wie ich auf der Stufe stehe, sehe ich sie. Und dann fängt sie an. Oh, ich frage mich, was ist das für ein Leben? Und er hat losgelegt. Und derselbe Sekunde hat der Heilige Geist bezeugt, jetzt ist die Stunde gekommen. Und dann konnte ich ihr das Evangelium sagen. Wisst ihr, aber ich musste Jahre warten. Könnt ihr euch das vorstellen? Manchmal musst du einfach warten. Manchmal musst du gar nicht warten, manchmal musst du innerhalb von 3 Sekunden etwas sagen, aber manchmal musst du warten. Dazu gehört die Weisheit, diese Weisheit der Taube, wie der Heilige Geist das zeigt, und trotzdem klug, das ganz klar zu sagen. Ich denke, es ist ein zentraler Punkt, wo man einfach lernen muss, dass wir nicht derb und plump sein sollen, sondern weise, aber trotzdem ehrlich. Wenn mich jemand fragt, wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel in die Versammlung einlade, der nicht gläubig ist, und er fragt mich, warum legst du mich ein, willst du mich bekehren? Muss ich sagen, ja. Wie, du willst mich bekehren? Ich sage, ja. Bist du besser wie ich? Das ist die Frage, die man mir immer... Ja, bist du besser wie mir? Dann sage ich, nö, vielleicht bin ich schlechter wie ihr. Aber ich habe etwas, ich habe Vergebung der Sünde, wenn ich sterbe, weiß ich, wo ich hinkomme, und ich will, dass du das auch hast. Ist er? Man muss ehrlich sein, aber nicht plump. Wenn der dich aber nicht fragt, wenn du ihn einlädst, ob du ihn zur Bekehrung führen willst, brauchst du ihm das auch nicht sagen. Du musst nicht sagen, jetzt komm, dass du zum Glauben kommst. Komm doch einfach. Wisst ihr, ehrlich, ohne falsch, aber wenn es hart auf hart geht, ganz klar sagen, was da ist. Wir kommen zum nächsten wichtigen Punkt. Und zwar, die Heilige Schrift hat hier einen roten Faden, der einfach durchgeht. Und zwar, Johannes 17, 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, die Gläubigen, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wisst ihr, da ist dieser Gegensatz. Die Welt hasst die Schafe. Die Wölfe hassen die Schafe. Sie hassen das Wort Gottes. Sie hassen der Herr Jesus. Das muss uns klar sein. Wisst ihr, ich sage euch, bei mir ist eine Revolution passiert. Ich war früher ein Mensch. Eine Bibel, die nicht schwarz war mit Goldschnitt, das war für mich bloß eine halbe Bibel. Ich bin inzwischen so weit, dass ich kein Problem habe, zum Beispiel jemand so wie oben diese Verteilbibel sind, eine weiße Bibel mit rotem Aufdruck zu geben. Ich habe auch kein Problem, jemand eine gelbe Bibel zu geben. Ich habe kein Problem, jemand eine grüne Bibel zu geben. Sondern es ist ganz einfach. Ich kann einem Jude ein Jude sein, ich kann einem Heide ein Heide sein, ich kann der Welt, dass ich die nicht erschrecke mit einer Bibel, wo gleich ein Kreuz drauf ist, kann ich ihr einfach etwas geben, das neutral aussieht. Habe ich kein Problem. Ist doch. Es ist einfach so, wichtig ist, dass wir ihnen die Wahrheit geben. Wie, spielt gar keine Rolle. Und er sagt hier, es ist einfach so, sie hassen uns, sie hassen letztendlich das Wort Gottes und sie hassen der Herr Jesus, das ist normal. Ich sage manchmal zu den Leuten, wenn sie fragen, ja, gehst du in eine Sekte, ja, was willst du tun? Ich gehe gar keine Sekte, sondern was ganz anderes. Ich sage, ich will von dir gar nichts. Willst du, dass ich zu dir komme? Sag ich, nee, will ich überhaupt nicht. Ich sage, guck mal her, nimm einfach das Neue Testament, lies es einmal durch, dann weißt du, was Sache ist. Ich sage, die Verantwortung hast du, wenn du ein verantwortungsvoller Mensch bist und einigermaßen Niveau hast, dann prüfst du wenigstens einmal. Dann liest einmal durch. Was du dann machst, ist dein Problem, nichts meine. Wisst ihr, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat das Neue Testament gegeben, war mein Azubi. Ich habe das Neue Testament gegeben, die war eine ganz strenge Katholikin. Die hat das Neue Testament gelesen, kommt zu mir und sagt, jetzt weiß ich, dass das alles keinen Wert hat, der Katholizismus. Ihre Mutter, eine fanatische Katholikin, kurze Zeit drauf bekam ich einen Anruf, der Vater ist unterwegs, um mich umzubringen. Und ich habe dann gesagt, das ist ein Scherz, nee, das ist ernst zu nehmen, er ist so. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Polizei holen soll. Da bin ich in der Bank im letzten Stuhl gehockt, mit dem Rücken an der Wand, habe zu Gott geschrien. Und dann kam der nächste Anruf, er hat umgedreht. Ich habe zu Gott geschrien und hat er umgedreht. Wisst ihr aber, dass du Druck kriegst, wenn du das Wort Gottes weitergibst, Druck kriegst, wenn du da Jesus bezeugst, das ist normal, weil die Wölfe wollen das nicht. Ein Wolf will das nicht, aber ein Schaf muss es sagen. Das ist sein Auftrag. Wisst ihr, und von daher sind wir in diesem Zwiespalt. Das ist auch der Grund, warum Apostelgeschichte 14,22 ganz nüchtern ist. Dabei stärken sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wisst ihr, wir haben gar keine Wahl. Wir gehen durch Bedrängnisse. Ist normal. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt die Wölfe nicht mehr. Das ist der Wille Gottes. Der Jesus sagt, geh zu den Wölfen. Wisst ihr, damit meint er nichts Missionsfeld. Wisst ihr, was Missionsfeld ist? Das fängt da, wenn ich Haustier aufmache. Versteht ihr? Deutschland ist das größte Missionsfeld, das es gibt. Wir sind ein Heidevolk ohne Ende. Wisst ihr, und da sind die Wölfe. Und da bist du als Schaf gefordert. Mit Weisheit. Ohne falsch, wie die Taube. Und trotzdem klug, wie eine Schlange, dich zu benehmen. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das ist der wichtigste Punkt. Das Wichtigste, was du auf dieser Erde haben kannst, ist Friede mit Gott durch den Herr Jesus. Der Jesus in deinem Herzen und Friede ist das Wichtigste, was es gibt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Der Jesus ist völlig nüchtern. Er sagt, du kannst es überhaupt nicht verhindern, dass du Bedrängnis hast. Das ist das Wort, wo Luther mit Trübsal übersetzt hat. Glipsis. Heißt eigentlich Druck. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich kann durch den Herr Jesus das alles überwinden. Römerbrief sagt, in ihm überwinden wir weit alles. Wir können das alles besiegen, mit der Weisheit Gottes, durch den Heiligen Geist. Aber dazu muss ich beim Herr Jesus bleiben, bei seinem Wort bleiben und ihn um Weisheit anflehen. Ich darf nicht zu menschlichen Mitteln greifen, nicht versuchen auszuweichen. Ich darf auch nicht hingehen und sagen, jetzt muss ich irgendwo die Bedürfnisse der Menschen stillen. Das ist alles Unsinn. Sondern ich muss letztendlich ein Schaf bleiben, seinem Wort treu bleiben, aber in alle Spannungsfelder, wo man dann reinkommt, brauche ich die Weisheit des Heiligen Geistes. Da muss ich mal Jesus flehen, dass er mich erleuchtet. Ich muss das Wort Gottes lesen, um Weisheit zu bekommen. Wisst ihr? Und dann kann ich dem Lamme folgen, wohin es geht. Und die Bibel sagt was in Offenbarung 7, 14 bis 17. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da redet sie von Menschen. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, da steht wieder Glipsis, das Wort aus der großen Bedrängnis kommen. Und die Bibel lehrt nicht, dass die letzten 7 Jahre die große Trübsal sind. Das ist eine typisch amerikanische Lehre. Sondern die Bibel lehrt, die große Trübsal ist die gesamte Gemeindezeit. Schau logisch. Das, was wir unter großer Trübsal verstehen, das ist das Ende der Tage, die letzte Zeit, der Abfall. Aber die gesamte Gemeindezeit ist Trübsal. Die Gemeinde ist immer verfolgt worden. Und sie ist hier ganz nüchtern sachlich und sagt, das sind Menschen, die kommen aus der großen Drangsal. Was haben die für ein Kennzeichen? Wie haben die überlebt? Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Der wichtigste Punkt ist hier, dass ich von der ganzen Beschmutzung der Wölfe und vom ganzen Dreck, der hier um mich rum ist, mich einfach dauernd reinigen lasse durch Jesu Blut. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dursten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist nicht der Himmel, das ist Totenreichs Paradies. Das ist der Vorhimmel. Das ist der Fall, wenn heute ein Gläubiger stirbt, ist er hier. Der endgültige Himmel ist Offenbarung 21 und 22. Wisst ihr, aber jetzt sagt die Bibel hier etwas. Sie sagt, wenn du dann durch diese Trübsal durch musst, und da gab es genügend Märtyrer und gibt heute genügend Märtyrer, oder auch wenn du kein Märtyrer werden musst, sondern nur die Bedrängnis, wo du fast verzweifelst an den Umständen, an den Zuständen und nicht mehr weißt, was tun, dann sagt die Bibel, da werden Tränen fließen. Ist normal. Und dann sagt die Bibel, aber er wird sie alle abwischen. Das ist der entscheidende Punkt. Er wird sie abwischen. Wir wollen uns nicht verrückt machen. Und wenn man nochmal zu unserem Text zurückgeht, dann haben wir eigentlich einen ganz klaren Befund. Er sagt hier, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich möchte es nochmal betonen. Er sendet, aber er sendet nur Schafe. Wisst ihr? Also das Wichtigste ist, dass ich weiß, dass ich ein Schaf bin. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, dass ich wieder geboren bin, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich gerettet bin durch Jesu Blut. Ich möchte hier gleich eine Falle des Teufels zerstören. Ich muss es nicht fühlen. Die Bibel sagt, ich muss es wissen, weil es geschrieben steht. So viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn ich da Jesus aufgenommen habe, ich fühle es nicht. Da spielt mein Gefühl keine Rolle. Ich fühle nicht, dass ich ihn aufgenommen habe. So sagt immer der Teufel, du musst es fühlen. Sondern ich weiß es. Ich fühle es nicht, ich weiß es. Und in dem Moment bin ich ein Schaf und jetzt weiß ich, ich bin durch den Wille Gottes in meine Situation hineingesandt. Das ist doch was ganz anderes, wenn du weißt, dass der Herr Jesus dich gesandt hat, dass er dir die Umstände gibt, wo du drin bist. Das ist was ganz anderes, als wenn du denkst, das ist willkürlich. Warum lässt Gott das zu? Das ist die dümmste Formulierung, die es gibt. Gott lässt es nicht zu, er schickt dich sogar hin. Mitten unter die Wölfe. Und da musst du dir klipp und klar sein, es gibt Wölfe im Schafspelz. Kennt ihr ja die Bibelstelle? Wölfe im Schafspelz. Der Wolf zeigt nicht immer, dass er ein Wolf ist. Manchmal zeigt er es ganz offen und fletscht die Zähne. Aber es gibt auch Wölfe im Schafspelz, die sehen aus wie ein Schäflein, sind innerlich Wölfe. Vor denen muss man besonders aufpassen. Aber wichtig ist, wir können uns den Wölfen nicht entziehen. Das ist einfach unser Auftrag. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt musst du klug sein. Du brauchst Weisheit, die du nicht hast. Weisheit vom Herr Jesus, Weisheit von Gott, der dich erleuchtet mit dem Heiligen Geist, dass du hier klipp und klar sehen kannst, was du tun sollst. Und jetzt sagt er, du musst klug sein wie die Schlangen. Also du musst mindestens so klug sein wie die teuflischen Leute, mindestens. Aber ohne falsch, vollkommen ehrlich. Und die Weisheit Gottes ist so, dass sie dir das ermöglicht. Wisst ihr, und dann sagt die Bibel, in dem allem überwinden wir weit. Römer 8. Das heißt, wir werden überleben. Wir werden durchkommen. Und er sagt ja das nicht umsonst, als er sie hier aussendet. Als er sagt, ihr werdet abgelehnt werden, es wird den Leuten schlimmer gehen wie Sodom und Gomorra. Es ist einfach normal. Ablehnung ist normal. Das ist auch der Grund, warum die Gläubiger in sich eine hier geschlossene Gesellschaft von Schafen sind. Und darum ist es immer teuflisch, wenn die Schafe anfangen, sich wie die Wölfe zu zerfleischen. Das ist immer ein Zeichen, dass Wolfsnatur da ist. Sondern Schafe sind einfach die, die folgen dem Herr Jesus, die folgen seinem Wort und der Rest ist egal. Das heißt jetzt zu Deutsch, ich muss, ob ich will oder nicht, mich mit meiner derzeitigen Situation arrangieren. Das heißt, ich muss die vom Herr Jesus bewegen und muss sie akzeptieren, dass es so ist. Da muss ich es ihm überlassen, weil er sendet ja, wie sehr er mich den Wölfen ausliefert und wie sehr nicht. Ich muss ihn aber bitten, dass er mir so viel Weisheit gibt, dass ich dem allem mit biblisch, geistlicher, göttlicher Weisheit so begegnen kann, dass ich keinen Schaden nehme. Und das wird er tun. Aber das ist eine der größten Künste, die es gibt. Wisst ihr, wenn ich einen Vers habe in der Bibel, der mich zum Herrn Jesus treibt, dann der. Weil ich will nicht unter Wölfen sein, sage ich ganz ehrlich. Ich will nicht, dass sie mich ergreifen. Ich will nicht das Elend. Ich will nicht den Dreck. Ich will nicht den Druck. Ich habe auch nicht die Weisheit, mich hier richtig zu verhalten. Ich mache als Mensch dauernd Fehler. Also brauche ich der Jesus mehr als alles andere, dass er mir diese Weisheit gibt. Dass er mich erleuchtet. dass er mir zeigt, wie man ohne falsch und trotzdem so raffiniert, dass man die teuflischen Ergriffe ins Leere laufen lassen kann, wie man so in dieser Welt lebt. Ich möchte beten. Ja, Jesus, es ist dein Wille und wir beten dich dafür an. Du hast uns wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft. Du hast uns in die himmlischen Orte versetzt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind keine Wölfe mehr, sondern wir sind Schafe. Was für eine Gnade, gerettet zu sein, Gottes Kind zu sein, gewaschen zu sein in deinem Blut. Und du siehst, wie die Welt immer schlimmer wird, wie die Endzeit eskaliert, wie es auf den Höhepunkt treibt. Und wir wissen auch, dass wir jetzt unsere Häupter erheben müssen, weil wir wissen, dass du bald wiederkommst, wenn das geschieht. Aber du siehst diese Kämpfe und ich möchte dich einfach bitten, gib mir, gib jedem von uns die Weisheit, die du hier meinst. Die Weisheit, die letztendlich ohne falsch wie die Taube ist. Wirklich Weisheit des Heiligen Geistes, die trotzdem mindestens so gut ist und so qualitativ wie die Weisheit der Schlange, diese teuflischen Leute, dass die uns letztendlich nicht übermochen, dass die keine Chance gegen uns haben, sondern dass wir aus jeder dieser Falle herauskommen, dass wir unbeschadet bleiben, wie ein Brandscheit aus dem Feuer gerissen. Gib uns einfach Gnade, dass wir so letztendlich durch diese Welt gehen, durch diese Trübsalzeit und letztendlich vor dir, dem Lamme, wirklich, so wie es in Offenbarung 5 steht, anbeten können und dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst und uns wirklich nur von deiner Stimme, von deinem Wort leiten lassen. Gib uns einfach Gnade. Du siehst, wie unsere Köpfe, unsere Seele von diesem antichristlichen Geist dauernd beeinflusst werden. Gib uns einfach Gnade und Kraft, dass wir hier entfliehen können. Und ich bete dich dafür an. Amen.